Willkommen zur 48. Episode des John Gunners Podcast. Heute am Tage nach dem Remis gegen Manchester City. Auf dieses Spiel wollen wir natürlich ausführlich zurückblicken. Das wird Felix gleich mit unserem heutigen Gast Simon Weiß tun. Die beiden haben sich über das Spiel und die Auswirkungen auf unsere Tabellensituation und jegliche Implikationen aus dem Spiel ausführlich auseinandergesetzt. Das werden wir gleich tun. Vorher wollen wir natürlich auch noch ganz kurz auf das Weitere eingehen, was wir heute noch haben. Felix, was hast du noch so vorbereitet zusätzlich zu deinem Interview?
Ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Na gut, 20 Minuten des Sonntagabends sind eingeflossen in das Interview natürlich. Und ansonsten, ja, ein bisschen gucken, was gibt es so Neues rund um Arsenal noch mit Abstand, also mit außerhalb des 2:2 gestern gegen Man City und ausführliche Vorschau natürlich auf die nächsten beiden Premier League Spieltage, die Dienstag, Mittwoch und Samstag, Sonntag, Montag schon anstehen. Es geht Schlag auf Schlag. Genau. Heißt auch wieder volles Programm bei uns.
Volles Programm bei uns. Ja, wir wollen natürlich auch noch um die Situation rund um den Verein, die Fanlage sprechen. Da haben wir auch einige Fragen und Zuschriften bekommen. Thema Fanproteste, Fanschlägereien im eigenen Arsenal-Blog.
Ist das etwas, das, was wir, wollen wir das?
Wir wollen das natürlich nicht, aber wir müssen es definitiv thematisieren. Ich denke, das gebietet die derzeitige Situation um den Verein herum. Und den Ox of the Episode wollen wir noch vergeben. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir es heute einfach mal Arsenal extern und Premier League extern machen und es eindeutig an das Schalke-Maskottchen Erwin für die rote Karte an den Schiedsrichter gehen muss.
Ich fand das eine sehr lustige Situation und lustige Aktion. Einige Schiedsrichter haben sich da ja dann schon sehr kritisch geäußert. Ich habe das gelesen von Thorsten Kienhöfer, der Schiedsrichter-Experte für die Bild am Sonntag ist, der gesagt hat, dass man sich von einem Maskottchen nicht so vorführen lassen darf. Ja. Also der Satz war, ist wirklich so gefallen, der steht in dem Interview und denkt mir auch so, also im Endeffekt hat Erwin alles richtig gemacht.
Es zeigt einfach nur mal wieder, dass der Spaß und alles andere um den Fußball scheinbar nicht mehr existent ist, vom mit Gelb zu bestrafen, den ausführlichen Torjubel bis jetzt hin zu diesem Erwin-Eklat. Meine Güte, wo sind wir hingekommen?
Das war also dieser Torjubel von Aubameyang. Ganz ehrlich, da zieht sich jemand das Trikot dann hoch oder zieht sich das Trikot aus. Dafür gibt es Gelb, der zieht sich was an. Warum gibt es denn da kein Gelb?
Ne, also es ist halt angezogen und nicht was ausgezogen.
Ja, aber trotzdem. Also ich finde, das ist auch wieder bei diesen Handspielregeln. Ich finde, das Problem sind da, oder ich glaube, dass das sehr schwierig ist und ich glaube auch nicht, dass das Problem der die Schiedsrichter an sich sind, sondern diese unklare Regelauslegung, die das halt den Schiedsrichtern so schwer macht, da zu entscheiden. Ich glaube, das ist einfach das Problem. Man muss die Regel irgendwie abändern und sagen, dass es den Schiedsrichtern einfacher fällt, zu sagen, ja, hier gibt es jetzt die Kriterien und damit ist ganz klar, das ist ein Handspiel, das ist kein Handspiel. Und die Situation da kurz vor Schluss, die ist ja auch schwierig, also wie will man das dann beurteilen innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde? Deswegen, aber ich fand die Aktion lustig eben. Das war eigentlich das Beste am Revierderby. So richtig viel hat das ja nicht hergegeben. Ja, deswegen, Erwin ist ja auch gut bei weggekommen, kriegt keine Geldstrafe, sondern gab nur eine Verwarnung.
Nein!
Ja, habe ich vorhin noch gelesen. Aber ich denke mal, wenn er sich das nochmal erlaubt...
dann ist endgültig dann Schluss mit Erwin hier.
Innenraumplatzsperre. Ja,
oder dann kann er gucken, dass er in der Basketball-Bundesliga irgendwie da ein Maskottchen ablöst. Ne? Dann ist nicht mehr hier mit höchste deutsche Spielklasse.
Nee. Gut, aber ich denke, auch Schalke hat derzeit andere Sorgen als das Maskottchen.
Ja, das würde ich wohl auch so sehen, ja.
Ja, und du hattest Verkehrsprobleme heute.
Ja, unfassbar. Unfall auf der A1, total Vollsperrung, Rückstau überall in Münster, sämtliche Ausweichstrecken. Ich konnte irgendwie keinen der anderen Autofahrer natzen mit irgendwelchen Geistesblitzen und Abkürzungen, die man nimmt. Alles war verstopft, dann noch leichte technische Probleme hier an der Stelle. Aber wir haben es geschafft, wir sind hier. Und wir haben auch das Interview mit Simon aufgenommen, was ihr jetzt gleich im Anschluss hört. Wie gesagt, ausführliche Thematik, das Man City-Spiel und unser Auftritt von gestern Abend. Hört eben rein, Felix hat das Interview mit Simon geführt und dann hören wir uns im Anschluss wieder mit dem Blick auf die kommenden Spieltage. Musik.
Gut, Episode 48 vom German Gunners Podcast. Am anderen Ende der Skype-Leitung jetzt Simon aus Augsburg. Hallo Simon, grüße dich.
Hallo, grüß dich.
Ja, wir wollen ein wenig über das gestrige 2:2 gegen Manchester City sprechen und auch den ein oder anderen Blick werfen auf die generelle Situation bei Arsenal. Ja, die Experten und die Fans waren sich ja nicht so ganz einig, wie man das 2:2 jetzt gestern bewerten sollte. Glas halb voll, Glas halb leer. Wie siehst du das mit einem Tag Abstand? Wie bewertest du das 2:2?
Ich glaube, wenn du gegen eine Mannschaft wie Manchester City mit dem Kader unentschieden spielst, ist natürlich nie verkehrt. Ich glaube, was das halt aktuell das Problem ist, wenn man das Ganze ein bisschen in den ganzen Kontext mit reinbringt. Jetzt hast du letztens gegen Watford verloren, jetzt hast du gegen West Brom verloren. Dann wäre es natürlich schön gewesen, wenn du gegen City vielleicht mal einen Sieg landest. Aber ich glaube, so auch von der Leistung her kann man sich gegen City eigentlich nicht beschweren. Es ist einfach immer schade, wenn du dir schon in den ersten Minuten ein Tor fängst auf eine Art und Weise, die einfach nicht sein muss. Und dann rennst du einfach da wieder so lange im Rückstand hinterher, dann schaffst du einen Ausgleich, kassierst gleich wieder eins. Das sind einfach immer Sachen, die ich glaube, wir jetzt von Arsenal schon langsam gewöhnt sind. Aber natürlich man immer hofft, dass sie langsam mal abstellen könnten.
Ja, es dürfte uns eigentlich nicht überraschen, wie das Spiel gestern verlaufen ist. Eigentlich so ein typischer Spielverlauf für die Saison. Aber ich denke auch, dass man jetzt mit dem Punkt gestern eigentlich zufrieden sein muss, auch wie das Spiel insgesamt gelaufen ist und auch gerade wie die ersten 20 Minuten gelaufen sind. Unser Problem sind einfach die anderen Ergebnisse. Watford, West Brom hast du angesprochen, was uns natürlich in solchen Spielen jetzt halt permanent unter Druck setzt. Und wenn man das dann in der Gesamtbetrachtung sieht, ist das dann wahrscheinlich insgesamt zu wenig. Ne? Also wenn ich aus dem Spiel gegen West Brom und Man City einen Punkt hole, reicht es halt nicht im Kampf um Platz 4.
Genau, also du hast auch schon angesprochen, die anderen Punkten sicherlich auch immer weiter. Liverpool hat wieder gewonnen und von daher irgendwann musst du einfach deine Punkte holen und kannst dich nicht drauf lassen, dass die anderen irgendwann mal Punkte liegen lassen. Und von daher, es wird immer schwieriger. Was uns natürlich auch nicht hilft, ist, dass man trotzdem noch 2 Spiele hinter Liverpool ist, durch die ganzen FA Cup Spiele jetzt, was ich relativ schwierig finde. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Wettbewerbsverzerrung ist, aber es schaut natürlich von psychologischer Sicht, wenn du da als Spieler drauf schaust, denkst du dir, bist richtig weit weg, aber mit 2 Spielen wärst du dann schon fast wieder dran. Und da ist es, glaube ich, auch eine recht schwere Situation aktuell.
Ja, wobei wir, glaube ich, das eigentlich ein bisschen gewohnt sind aus den vergangenen Jahren. Gut, 16 jetzt nicht, aber 15 und 14 hatten wir das Problem ähnlich, dass wir aufgrund des FA Cups immer ein bisschen hinterherhinken. Da hat das ganz gut geklappt, aber da war auch unsere Form und ich glaube auch das Selbstvertrauen insgesamt von der Mannschaft besser. Was mich eigentlich zur nächsten Frage hinüberführt, wenn du dir das 2:2 jetzt von gestern nochmal ein bisschen genauer anguckst, hast du da jetzt irgendwas Neues gemerkt? War das eine Weiterentwicklung in der Leistung oder merkt man einfach, dass das Team weiterhin extremst verunsichert ist?
Ich glaube, man merkt einfach, dass sie weiterhin extrem verunsichert sind. Wenn du so früh schon in Rückstand gerätst, was jetzt auch nicht irgendwie so war, dass es zufällig passiert ist, sondern Manchester City hätte ja eigentlich 2-3 schießen können in den ersten 5, 6, 7 Minuten. Ich glaube, das spricht dafür, dass man einfach sehr nervös ist. Wenger selber hat es ja auch angesprochen, dass man sehr, sehr nervös in das Spiel reingegangen ist und dann eigentlich fast schon der Klassiker, dass man selber ein Tor macht und dann komplett die Stabilität und die Form verliert und sich dann gleich wieder ein Gegentor fängt. Also das hat man jetzt diese Saison auch schon öfters gesehen und über die Jahre. Von daher, man spricht immer die mentale Stärke an und ich glaube, die ist auch da. Man kommt zweimal zurück gegen so einen Gegner, aber sie war auch quasi schuld in negativer Hinsicht, dass man sich erstmal das 1-0 und dann auch das 2-1 einfängt.
Ja, du hast es schon angesprochen, wir bekommen generell zu viele Tore in letzter Zeit. 13 in den letzten 6 Spielen, 36 Gegentore sind es nach 28 Spielen insgesamt schon. Wo siehst du die Gründe? Ich meine, wir waren in der ersten Saisonhälfte defensiv deutlich stabiler. Was hat sich verändert oder wo siehst du die Hauptursachen, dass es defensiv momentan nicht so gut läuft und dass wir auch sehr früh schon immer die Gegentore bekommen? Was sind die Gründe?
Also ich glaube, es liegt zum einen an der allgemeinen Grundformation und Stabilität, wenn man sich das 1-0 anschaut, wie ein Mustafi dann rauskommt und eigentlich den Ball klärt und sofort ist dann eine Riesenlücke dann im Mittelfeld und in der Abwehr. Dann sind es natürlich erstmal strukturelle Probleme, und dann kannst du es wahrscheinlich auch auf lange Sicht nicht vermeiden, dass du immer wieder Gegentore bekommst. Ich glaube, gerade in dem Spiel jetzt gegen Manchester City hat man schon gesehen, dass man über weite Strecken schon wieder relativ stabil war, gerade wenn man dann in der Formation drin war. Aber es passiert einfach noch viel zu häufig, dass man durch einen Abstoß oder einen langen Schlag einfach viel zu schnell und viel zu einfach aus der Formation gebracht wird. Und gute Teams schaffen es dann sofort, das eiskalt auszunutzen und hier die Tore reinzuhauen.
Ja, muss man auf alle Fälle so sehen. Inwieweit ist die Problematik auf der Doppel-6, die, ja, Christian und ich haben es häufig im Podcast immer angesprochen, die Suche nach der perfekten Kombination auf der Defensivposition, ist das ein Faktor, der da mit reinspielt? Gestern jetzt die Kombination Coquelin und Xhaka, beide sehr früh mit einer gelben Karte auch. Es hat nicht unbedingt aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass es defensiv irgendwie ein bisschen stabiler war. Liegt das hauptsächlich daran auch, dass wir eigentlich die ganze Saison über keine feste, eingespielte Kombination auf dieser Position haben?
Sicherlich, aber ich denke auch, dass es hauptsächlich mit am System liegt, das Wenger im Mittelfeld spielen lässt, weil ich glaube, es ist fast egal, wen er aufstellt, ob da ein Cazorla mitspielt oder ein Ramsey, sind eigentlich immer die gleichen Probleme da. Und von daher ist es schwierig, das jetzt nur auf Xhaka und Coquelin zu schieben, sondern da gibt es wahrscheinlich tiefer liegende Gründe, die eher am System liegen und wie Wenger eben die Mannschaft ausstellt. Ich glaube, man hat, wo Coquelin und Cazorla zusammengespielt hat, hat man eine natürliche Formation gefunden, die halbwegs gut funktioniert hat, weil sie sich einfach sehr gut ergänzt haben. Oder auch wenn man noch ein paar Jahre zurückdenkt, als Arteta sehr stark gespielt hat mit Ramsey, dann lag es, glaube ich, trotzdem eher an den individuellen Fähigkeiten, die dann ein bisschen die Schwäche im System überdeckt haben. Und wenn du jetzt auch einfach in einem schlechten Run bist und alle sind eh schon nervös, ich glaube, dann kommt es noch viel deutlicher raus, dass einfach die Grundstabilität im Mittelfeld fehlt. Und wie gesagt, dann ist es wahrscheinlich egal, ob da ein Xhaka spielt, ein Ramsey oder ein Coquelin.
Dann lass uns doch wenigstens mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was gut gestern war, weil es gab ja durchaus gute Ansätze und auch gute Phasen im Spiel. Was hat dir ganz gut gefallen gestern? Mal mit Ausnahme, dass wir eben zweimal eben den Rückstand egalisiert haben. Was war gut?
Ja, wenn man jetzt mal bestimmte Phasen rausnimmt, wie vielleicht die ersten 5 oder 10 Minuten, war schon eine gewisse Stabilität auch defensiv da. Man hat jetzt Manchester City nicht so viele Chancen ermöglicht. Klar schafft man es nicht über 90 Minuten, die komplett stillzuhalten, aber ich glaube schon, dass man gerade aufgrund der ersten 5 Minuten eigentlich von viel Schlimmeren hätte ausgehen können. Und von daher war das schon positiv zu sehen, dass man einfach in gewissem Maße eine gewisse defensive Grundstrategie und Stabilität dann drin hatte, wenn Manchester City eigentlich ihr Standardspiel aufgezogen hat. Wenn sie mal was anderes ausprobiert haben, dann ging es meistens auch bei uns wieder relativ schnell in die Brüche. Aber ich glaube, das war schon relativ positiv und gerade auch gegen die großen Gegner ist es ja meistens das Hauptproblem, dass man in der Defensive einfach viel zu leicht viele Tore kassieren. Und ja, wenn man auch nochmal die Bayern-Spiele anschaut, war es, glaube ich, ganz positiv, dass der Abgang von Koscielny in der zweiten Halbzeit nicht die gleichen Folge hatte wie in den letzten Spielen.
Ja, man konnte Schlimmstes befürchten, als Koscielny dann raus muss zur Halbzeit. Und es gibt auch noch kein Datum, wie lange er ausfallen wird. Aber wenn ich das richtig interpretieren würde, was Wenger nach dem Spiel gesagt hat, reicht es für West Ham am Mittwoch sicherlich nicht. Aber Gabriel, um mal eine positive Sache von meiner Seite aus einzuwerfen, hat mich dann auch überzeugt. In der zweiten Halbzeit hatte ich dann auch schon eher niedrigere Erwartungen, aber das hat insgesamt in der zweiten Halbzeit eigentlich ganz gut geklappt, dann defensiv. Frage ist halt immer, warum noch nicht über 90 Minuten, aber gut, klar, die Punkte haben wir gerade angesprochen. Kommen wir ganz kurz mal zur Offensive. Welbeck gestern mit Alexis und Walcott vorne in der, ja, im 4-3-3, 4-2-3-1, wie immer man das interpretieren will. Ist das etwas, wo du sagen würdest, ja, das klappt mit Welbeck vorne oder dann doch lieber Giroud?
Kommt wahrscheinlich wie immer auf den Gegner drauf an. Also von der Grundsache, glaube ich, kann es sehr gut funktionieren, dass man einfach 3 Spieler vorne hat, die sehr schnell sind, die auch sehr variabel sind. Da kann ja jeder mal in der Mitte spielen, außen spielen. Man ist wahrscheinlich etwas flexibler, als wenn ein Giroud vorne spielt, der das Ganze relativ starr macht. Aber gestern hat es mir nicht so gefallen, weil einfach Welbeck wirklich nicht im Spiel war, wie man es vielleicht erwartet. Vielleicht hat City auch einfach die Räume so gut zugemacht, dass es schwierig war, in Position zu spielen. Aber mir hat es gestern allgemein auch am Offensivspiel gefehlt. Ich glaube, wir hatten nur einen Schuss, nachdem wir den Ausgleich erzielt hatten. Ich glaube, das spiegelt es nochmal wieder, dass man gestern einfach nicht die Kreativität nach vorne hatte oder diesen Drive, um dann wirklich was zu bringen. Ob es jetzt allein an einzelnen Spielern lag, ist immer schwierig zu sagen, aber ja, es hat sich auch nicht viel verändert, nachdem Giroud dann auf dem Platz war.
Ja, nur ein Schuss in den letzten 40 Minuten war es. Aber gut, dass du es ansprichst. Bei aller ja, negativen Diskussionen oder Problematiken, die immer diskutiert werden in Sachen zu viele Gegentore. Wir dürfen auch nicht übersehen, dass es offensiv momentan auch eben nicht so gut läuft. Und mit einem Schuss in den letzten 40 Minuten zeigt das eigentlich sehr gut, dass, ja, ich glaube, in allen Mannschaftsteilen derzeit viel Luft nach oben ist. Und in der Summe reicht es dann halt mit Glück für einen 2-2 gegen Manchester City. Bei der Gelegenheit müssen wir nochmal ganz kurz, glaube ich, auf Mesut Özil zu sprechen kommen. Es gab auf Twitter so ein wunderbares Video, Wengers Reaktion zu seinem Ballverlust vor dem Gegentreffer durch Agüero dann. Er hat jetzt auch gestern wieder, wenn ich das so in der Nachbetrachtung gesehen habe, relativ viel Kritik auch abbekommen und auch die Kommentierung bei The Zone war wieder, Özil, Körpersprache und so. Ich meine, wir wissen alle, dass das jetzt nicht seine Stärke ist bei der Körpersprache, aber er hat gestern eben auch wieder ein Tor vorbereitet. Wie siehst du das? Wie tief ist er in so einem Leistungsloch? Ist er da überhaupt drin? Wie bewertest du seine Rückrunde bisher so in den letzten Wochen, Monaten?
Also ich fand, gestern war eigentlich ganz okay, da hat er schon deutlich schlechtere Spiele in der Rückrunde gehabt und ich glaube, es ist auch immer schwer, auch für einen Spieler wie ihn, nach einer Verletzungspause zurückzukommen, hat jetzt bei Arsenal auch länger nicht gespielt, nur in der Nationalmannschaft. Und also gestern dachte ich eigentlich, war es ganz okay. Klar hat er den Fehler auch, der mit zum Tor führt. Natürlich muss dann aus dem Fehler nicht unbedingt ein Tor passieren, da passiert noch ganz anderes in der Defensive. Aber ich fand, offensiv war es ganz gut. War öfters in Positionen, wo man einen Mesut Özil sehen möchte, hat sich gut bewegt und so auch paar Halbchancen mit kreiert. Und wie du es schon angesprochen hast, dann natürlich auch die Ecke geschlagen, die dann zum 2-2 geführt hat. Aber ich glaube, insgesamt hat er die Saison sehr, sehr stark begonnen in der Hinrunde. Aber dann, ich glaube, als die Mannschaft im Ganzen in Schwierigkeiten geraten ist und einfach die Leistung nicht mehr gebracht hat, dann stürzt auch ein Mesut Özil ab. Weil er ist kein Spieler, der eine Mannschaft von 0 auf 100 hochreißt, sondern wenn die Mannschaft gut ist, macht er sie sehr gut. Und von daher, wenn einfach da Probleme da sind, wird es auch bei ihm immer Probleme geben.
Ja, sehe ich eh nicht so. Und das 2-2 gestern sah nach einer einstudierten Variante aus, zumindest für Arsenal-Verhältnisse einstudiert. Normalerweise haben wir es ja meistens so, dass der Ball einfach in die Mitte fliegt und wir gucken, was passiert. Aber da war zumindest irgendwie so eine gewisse Logik dabei. Das fand ich schon mal ganz gut. Wo wir bei den einzelnen Protagonisten sind, ganz kurzer Blick auf Granit Xhaka. Ich fand es fürchterlich gestern, dass er so früh wieder mit Gelb belastet war nach dieser nach dem auf alle Fälle Foul, der ist eine gelbe Karte, rechtfertigt. Ist er da noch zu unreif für die Premier League oder ist das aus deiner Sicht einfach so ein bisschen seine Art und Weise, auch die er halt nicht komplett abstellen kann? Aber ich fand gestern zum Beispiel war es extrem von Nachteil, dass eben beide Sechser sehr früh schon eben eine gelbe Karte hatten.
Ja, stimme ich zu und ich glaube, was du auch gerade schon gesagt hast, es hilft dann nicht, wenn du quasi dann noch einen Mittelfeldpartner hast, der ähnlich agiert wie du selber. Sehr aggressiv und auch sehr dumm zum Teil. Ich glaube, beide Karten hätten vermieden werden können. Xhaka ist einfach in der Position auf dem Spielfeld, wo er so nicht reingehen muss. Klar, es ist keine Absicht, wie er Otamendi da trifft. Aber ich glaube, er geht regelmäßig so in Tacklings rein und er braucht sich da einfach nicht wundern oder beschweren, wenn er dann den Gegenspieler trifft und dann einfach die gelben Karten kriegt. Und klar hat er sich jetzt auch eine Reputation erarbeitet, was jeder Schiedsrichter weiß. Ich glaube, Wenger spricht es vielleicht sogar zu häufig selber noch an in seinen Pressekonferenzen. Aber es ist einfach seine Spielweise. Aber ich glaube, er muss einfach auch lernen, diese ganz dummen Fouls zu vermeiden. Ja, er kann weiterhin Tackling betreiben, wie er es macht, aggressiv sein. Aber wenn es dann eben tief in die gegnerische Hälfte geht, dann muss man, glaube ich, keine solchen Tacklings mehr machen, die dann früher oder später eine gelbe bringen oder dann irgendwann eine gelb-rote Karte bringen.
Ja, hoffen wir mal, dass der Lernprozess Fortschritte macht. Jetzt haben die beiden ja gestern wieder auf der Doppel-6 gespielt, weil Ramsey angeblich wieder verletzt war, beziehungsweise irgendwie angeschlagen, soll aber eventuell fit sein für das Mittwochspiel gegen West Ham. Letzte Personalie, die wir zumindest von den Spielern noch ganz kurz erörtern sollten. Wie siehst du Ramsey? War jetzt ähnlich wie Özil auch etwas länger verletzt? Viele haben ja immer schon gesagt, wenn ein Verein kommt, abgeben. Wie ist deine Position, wie ist deine Haltung zu Ramsey bei Arsenal in dieser Saison? Und auch ganz generell.
Also ich glaube, dass er unter Wenger wahrscheinlich nicht mehr froh wird. Weil ich glaube einfach, dass er kein Spieler ist, der unbedingt auf dieser Zweier 6 spielen kann. Der kann vielleicht spielen, wenn wir ein 4-3-3 spielen oder auf der Özil-Position, aber für mich reicht es meistens nicht, wenn er quasi einer der Sechser ist, egal ob es dann ein Xhaka ist oder ein Nini Coughlin, wer auch immer daneben ihm spielt, da hat es einfach in letzter Zeit von den Leistungen her nicht gereicht. Er hat natürlich auch keine Konstanz drin, öfters verletzt, dann rotiert Wenger mal wieder, also er hat jetzt kaum mal 10 Spieler am Stück, wo man sagt, pack ihn auf die Position und dann schauen wir wieder. Ich glaube, man wünscht es ihm, dass er vielleicht mal wieder an die Leistungen anknüpfen kann von vor ein paar Jahren, aber ich glaube, dass es zurzeit im aktuellen System schwierig ist. Wie gesagt, für mich wahrscheinlich ideal für ein 4-3-3, ähnlich wie es beim Wilshere auch der Fall ist. Zwei Spieler, die sehr, sehr stark sind, aber ins aktuelle System wahrscheinlich sehr schwierig sind zu implementieren und von daher rotiert er ihn auch immer wieder raus auf andere Positionen und der Spieler selber ist wahrscheinlich auch darüber mehr als unglücklich, dass er nicht immer auf der gleichen Position spielt und ja, dann wird er immer wieder verletzt, von daher aktuell schwierig einzuschätzen, wie es da vielleicht auch im Sommer weitergeht.
Ja, total schwierig. Und ich habe auch immer den Eindruck, wenn Ramsey spielt, dass er selbst nicht so richtig weiß, wo er eigentlich auf dem Platz sich hinbewegen soll und wo seine eigentliche Position ist. Jetzt ist in deinen Antworten und auch in meinen Fragen eben schon ein bisschen so die Systemfrage, hat sich so ein bisschen herauskristallisiert. Damit ist ja auch so im Endeffekt ein bisschen die Trainerfrage verbunden, nämlich Christian und ich haben ja im Podcast schon häufiger gefordert, wir müssen vom System irgendwie flexibler agieren können, sowohl defensiv als auch offensiv. Mit Wenger ist das scheinbar ja momentan nicht möglich, beziehungsweise er blockiert zumindest irgendwie so ein bisschen mehr Flexibilität. Ganz einfache Frage eigentlich. Willst du Wenger in der neuen Saison auch auf der Trainerbank sehen oder sagst du, nach der Saison, so wie sie jetzt verlaufen ist, auch mit den Leistungen, wäre es eigentlich zwar kein schönes Ende, vorausgesetzt, wir holen dann doch noch den NFL Cup, dann wird es vielleicht noch ein guter Abschluss, aber würdest du dann sagen, okay, gut, nach der Saison gibt es eigentlich keine Alternative zum Trainerwechsel? Wie ist da deine Haltung?
Also ich glaube, es wäre einfach ein perfekter Moment, sein Vertrag läuft aus, es gibt sicher einige Trainer, für die Arsenal attraktiv wäre, immer noch ein großer Club, viel Geld zur Verfügung. Ich war eigentlich schon immer der Meinung, dass man einen Wenger nicht feuert, einfach für das, was er für den Verein gemacht hat, aber dadurch, dass der Vertrag jetzt eben ausläuft, ist man wieder in einer Situation, wo man sagen kann, man überdenkt die ganze Sache, wie geht man jetzt in die Zukunft und ja, ich glaube auch, dass es den Club jetzt wahrscheinlich einige Fragen aufgeworfen hat, die man in den letzten Wochen gespielt hat. Große Niederlagen gegen Bayern und einfach unnötige Niederlagen, wie vorhin schon angesprochen, gegen Watford und gegen West Brom. Und ja, man ist, ich glaube, in der Liga gerade weit weg von dem, wo man eigentlich hin möchte. Klar, man muss auch sagen, dass Chelsea natürlich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ich glaube, es wurde gestern gepostet, dass Arsenal diese Saison und letzte Saison nach den gleichen Spielen eigentlich den gleichen Rekord hat. Also genauso viele Punkte mit genauso vielen Siegen, Niederlagen und Unentschieden. Von daher ist es, glaube ich, schwierig, das Ganze einzuordnen. Sind wir jetzt einfach stagniert, sind die anderen deutlich besser geworden? Aber ich glaube, wenn man sich langfristig nochmal anschaut, wird's wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ja, man kommt vielleicht wieder in die Top 4, aber ich glaube nicht, dass man unter Wenger nochmal groß einen Premier League-Titel angreifen kann. Vielleicht mit Glück, wenn alle anderen mal wieder schlecht sind, so wie letztes Jahr. Aber insgesamt, wenn man einen richtigen Kandidaten findet, von dem auch dann der Verein und der Vorstand überzeugt ist, dass es langfristig was wird, ich glaube, sollte man sich schon überlegen, dieses Jahr dann jetzt den Schritt zu wagen.
Ja, ich meine, die anderen sind einen Schritt besser geworden, wir nicht. Also das ist halt genau das Problem, wo man auch eben am Punktestand eben, dass wir nach 28 Spielen genauso viele Punkte hatten wie letzte Saison, heißt, dass wir quasi unser Niveau gehalten haben. Alle anderen sind halt besser geworden. Das ist dann halt irgendwie schwierig, ne? Also im Endeffekt genau den Schritt, den die anderen Mannschaften gegangen sind, eventuell durch bessere Neuverpflichtungen, durch mehr taktische Variation und Flexibilität, den sind wir eben halt nicht gegangen. Jetzt gibt es ja bei Wenger immer noch, oder es gibt unter den Arsenal-Fans immer auch eine relativ große Gruppe noch, die absolut pro Wenger ist und sagt, der Wenger ist sozusagen das Beste, was Arsenal passieren kann. Kann man das irgendwie noch nachvollziehen und verstehen, was die Argumente von der Pro-Wenger-Fraktion sind? Oder würde man dann auch sagen, okay, gut, das ist so ein Festhalten an Nostalgie und der Blick auf die Realität erfordert eigentlich eine andere Haltung.
Ich glaube, da spielen wahrscheinlich viele Faktoren mit rein. Klar ist die Nostalgie da, für viele ist Wenger auch der einzige Arsenal-Trainer, für mich auch, den sie jetzt groß gesehen haben. Und ich glaube, er strahlt auch eine gewisse Sicherheit noch aus. Du weißt auch fürs nächste Jahr so ziemlich, was passieren wird. Und wenn ein neuer Trainer kommt, kann es natürlich besser werden, aber es kann natürlich auch deutlich schlechter werden. Ich glaube, da wird ja immer wieder gerne das Manchester United Beispiel genommen, wo sie dann Moyes geholt haben und alles ist ja ziemlich in den Bach runtergegangen. Ich denke zwar nicht, dass es bei Arsenal realistisch wäre, aber ich glaube, das spielt einfach noch ein bisschen mit rein, dass man einfach denkt, ja, Wenger hat es quasi verdient, quasi selber die Entscheidungen zu treffen, ob er bleibt oder nicht bleibt. Und dass man einfach eine gewisse Sicherheit hat, was im nächsten Jahr passieren wird, auch wenn es heißt, dass man wieder quasi in diesem Tabellenbereich rumspielt und nicht groß um Titel mitspielen wird. Und bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich nicht unbedingt gegen Wenger bin. Ja, wenn der Vorstand jetzt sagt, er ist noch 100% der richtige Mann für uns, dann bin ich damit auch völlig fein. Aber ich glaube einfach, dass das größte Problem aktuell ist, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde. Es ist jetzt April, noch 6 Wochen, dann ist die Saison vorbei. Und ich glaube, man merkt es auch im Stadion, dass einfach das so ziemlich bisschen das Hauptproblem ist, dass man nicht weiß, in welche Richtung geht's, kommt ein neuer, bleibt Wenger. Und ich glaube, es wären alle geholfen, wenn jetzt einfach mal der Verein sich entscheiden würde, was passiert, pro oder gegen Wenger. Ich glaube, es ist einfach schlicht schlimmer, wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen rauszögert, als wenn man einfach sagt, er ist unser Mann, er kriegt einen neuen Vertrag und damit ist gut.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Was glaubst du denn, wie die Entscheidung ausfällt?
Gute Frage. Also es ist schwierig, da einfach reinzuschauen, weil man einfach nicht weiß, inwieweit er wirklich noch quasi das Sagen hat, ob es jetzt heißt, wenn er wirklich bleiben will, dass er einfach bleiben kann. Ich glaube, dann wird das Ganze nochmal schwieriger. Aber ich denke fast auch, dass es vielleicht einfach damit zusammenhängen könnte, wen sie dann als Nachfolger bekommen würden. Denn ich glaube schon, dass man jetzt nicht dieses Manager-Hopping haben möchte, dass sie alle 2 Jahre einen neuen Trainer haben, sondern der neue Trainer muss auch wieder passen und möglichst jetzt nicht länger Dimensionen erreichen, aber 5, 6 Jahre da bleiben. Und von daher ist es schwer, so einen Trainer zu ersetzen, der 20 Jahre hier war. Und von daher ist natürlich auch einfach die Hemmschwelle größer, das Ganze zu beenden. Aber ich denke schon, dass wenn vielleicht Wenger auch Zweifel hat, man weiß ja auch nicht, was jetzt wirklich mit Paris ist, wenn da was Ernstes passieren sollte, kann man sich schon vorstellen, dass diesen Sommer dann der Schritt gegangen wird und dass einfach ein neuer Trainer kommt.
Diese Özil-Alexis-Sache mit den noch offenen Vertragsgesprächen oder auf Eis gelegten Vertragsgesprächen, ist das wirklich so oder wie siehst du das? Ist das wirklich so, dass das direkt irgendwie an Wengers Zukunft gekoppelt ist oder sagt man dann auch, okay, eigentlich könnte man noch unabhängig davon die Verträge verlängern oder spekulieren die eben beide auch darauf, dass es vielleicht einen neuen Trainer gibt? Simon, bist du noch da?
Ja, sorry, jetzt wieder da.
Okay, hervorragend. Meine Frage war eigentlich die Vertragsverhandlungen Özil und Alexis. Glaubst du, dass es in irgendeiner Form da einen Zusammenhang gibt mit, dass Wenger sich noch nicht entschieden hat? Oder sind das so zwei Sachen, wo man sagt, okay, gut, den Spielern müsste es eigentlich egal sein, für welchen Trainer sie spielen, sondern es kommt eher so ein bisschen auf den Verein und das Umfeld an? Oder ist es wirklich so, gerade auch bei Özil, der verlängert nur, wenn auch Wenger bleibt, was er ja mal irgendwie hat durchblicken lassen in dem Interview. Wie relevant, glaubst du, ist das? Also Zukunft der Spieler verknüpft mit Zukunft des Trainers.
Ich glaube, es ist für beide Parteien eine nette Ausrede. Die Spieler können sagen, ja, wir wollen wissen, was mit dem Trainer ist, deshalb verlängern wir nicht. Und für den Verein ist es auch eine ganz gute Situation, dass man einfach sagen kann, wir wissen, dass die Spieler eigentlich wegen anderen Gründen gehen würden, aber wir können es noch darauf schieben. Bei Özil könnte ich es mir schon eher vorstellen. Ich glaube, Wenger war ein Riesengrund, dass er überhaupt zu Arsenal gekommen ist. Bei Alexis wird es, glaube ich, keine Rolle spielen, wer da Trainer ist. Ich glaube, er wird Arsenal verlassen, egal was ist. Und bei Özil ist es einfach so, dass es vielleicht auch mit dem Trainer zusammenhängt, aber vor allem auch sicher mit den Freiheiten, die er bei Arsenal hat, die er wahrscheinlich bei keinem anderen Top-Club so hätte. Und von daher, wenn einer verlängert von den beiden, dann wahrscheinlich Özil, hängt vielleicht auch noch damit zusammen, wie man jetzt die Saison beendet, wie viel Geld man ihnen dann am Ende bieten wird. Deshalb besteht da vielleicht noch eine Chance, aber ich glaube, bei Alexis ist der Zug abgefahren.
Gut, dann lass uns doch abschließend noch eine ganz kurze Einschätzung eruieren bezüglich Saisonperspektiven. Wir sind 7 Punkte hinter Platz 4 mit einem Spiel weniger als Man City, 8 hinter Liverpool mit 2 Spielen weniger. Glaubst du, dass so Platz 4 das Maximale noch ist? Oder ich habe ja häufiger mal gesagt, auch wenn nicht Champions League, dann lieber gar nicht europäisch. Also da würde man noch sagen, okay, gut, dann lieber Platz 6 oder Platz 7, wenn Platz 4 nicht reicht.
Ja, das Problem ist, dass wir auch trotzdem noch den FA Cup gewinnen wollen und deshalb wärst du trotzdem in der Europa League.
Ja.
Daher ist das etwas ärgerlich. Es ist schwierig. Ich glaube, wenn man sich jetzt die letzten 4, 5 Spiele anschaut, die Punkte, die man geholt hat, die Leistungen, die man geliefert hat, ist es schwer, da jetzt zu sagen, wir kommen da nochmal ran. Aber das haben wir vor vielen Jahren auch gedacht, wo man irgendwie 10 Punkte hinter Tottenham war. Und dann ist man einfach in den Run gekommen und hat einfach Punkt um Punkt aufgeholt. Und das kann auch dieses Jahr wieder passieren, aber es muss einfach in der Mannschaft was passieren, dass die Nervosität abgelegt wird, dass man einfach das Selbstvertrauen wieder hat und dass man einfach wieder den Fußball spielt, den man spielen kann. Dann ist Top 4 weiterhin möglich, aber man muss langsam damit anfangen und ja, gegen West Ham muss jetzt auf jeden Fall zumindest schon mal 3 Punkte her.
Ja, die nächsten Spiele West Ham, Crystal Palace, Middlesbrough sind Plätze 14, 16, 19. 9 Punkte müssen es sein, wenn man noch irgendwie eine Restchance, glaube ich, haben will auf Platz 4. Simon, ich danke dir sehr für deine Einschätzung und für deine Expertise. Mach noch ganz kurz Werbung für dich, wenn man auf Twitter dir folgen möchte. Welchen Twitter-Namen sollte man dann abonnieren?
Mein Twitter-Handle ist Simon Weiß und bei dem Weiß statt dem I eine 1.
Genau, und du hast auch eine Website nicht, aber du schreibst auch für einen Sportportal oder Sportblog oder so?
Genau, für Scouted Football.
Genau, also dann habt ihr genau die Adressen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr mehr von Simon lesen wollt, was ich auf alle Fälle nur empfehlen kann. Simon, danke dir und hoffen wir mal auf einen entspannten Mittwochabend gegen West Ham. Und bis hoffentlich bald mal wieder im Podcast. Danke dir, tschüss.
Ich danke auch, bis dann, ciao.
So, das waren Felix und Simon im Gespräch über das Manchester City-Spiel. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an Simon für seine Zeit und seine Einschätzungen. Wollen wir uns jetzt aber zum Thema Fanproteste und Fan-Auseinandersetzungen und Ausschreitungen um das gestrige Spiel gegen Manchester City einmal kümmern. Viele Zuschriften von euch, viele Diskussionen dazu auch entsprechend in den Beiträgen. Ja, was haben wir im Endeffekt vorgefunden? Zum einen natürlich wieder die übliche Gruppe mit den Protesten vor dem Stadion, vor Spielbeginn. Nichts Neues insofern gewesen, weil wir das schon kannten. Das Neue oder den neuen Geschmack, den die ganze Sache gekriegt hat, ist, dass sich diese, naja, unsichere, aggressive Stimmung beider Lager in das Stadion jetzt auch übertragen hat. Mehrfache Vorkommnisse, also ich habe von 3, 4 verschiedenen gelesen im Stadion, von Schlägereien auf der Tribüne zwischen Arsenal-Fans wegen Wenger-Out, Wenger-In-Fraktionen. Ja, Felix, was sagst du dazu? Also welchen Stand haben wir mittlerweile erreicht, dass wir solche Bilder im Endeffekt sehen müssen?
Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Ach nein, ist das einfach nur traurig. Ja, also jetzt bei aller, also wir haben ja über die Situation schon häufiger gesprochen und gesagt, dass dieses Entscheidungsvakuum total negativ ist für den Verein, für die Spieler und auch für die Fans. Aber es ist natürlich jetzt noch kein Grund, sich gegenseitig zu verprügeln. Ne? Also da kenne ich bessere Gründe, theoretisch zumindest. Ja, es muss halt auch nicht sein, aber ich glaube, der Verein hat das ja auch mitgekriegt, das sollte jetzt eigentlich so, auch wenn das jetzt nur Einzelfälle waren, das darf man jetzt auch aus meiner Sicht nicht überdramatisieren, aber der Verein sollte jetzt eigentlich auch mitgekriegt haben, dass es jetzt wirklich Zeit wird für eine Entscheidung. Also nicht jetzt, weil da sich Leute nochmal geprügelt haben, das jetzt als finalen Anstoß zu nehmen, aber die ganze Situation ist ja einfach unbefriedigend für alle, deswegen ja. Ansonsten, klar, ich lehne Gewalt jeglicher Form ab, deswegen unnütz und auch überflüssig. Also, gerade überflüssig. Also ich prügel mich doch nicht im Stadion. Und dann kann das auch noch jeder sehen. Die ganzen Videos gehen überall rum. Jeder kann sozusagen sehen, ach, den kenne ich ja und so. Also ich prügel mich doch nicht in der größtmöglichen Öffentlichkeit, die es gibt. Also
ja gut, der Engländer an sich ist ja da so ein bisschen schmerzbefreiter.
Ja, aber trotzdem. Also das hat ja jeder gesehen und da auch diese Auseinandersetzung dann vor dem Stadion, das hat jeder mit Kamera aufgenommen. Also es ist ja auch.
Ja,
es weiß man gar nicht, wer. Da erwarte ich von den Arsenal-Fans, je schwerer oder bei aller Schwierigkeit diese Situation, ein bisschen mehr Würde, Anstand und Coolness.
Ja, scheinbar haben das einige schon über Bord geworfen.
Wir haben uns auch noch nicht geprügelt hier vorm, aber wir sind doch einer Meinung.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja auch einer Meinung. Aber gestern war ja auch noch vor dem Spiel das Meeting des Arsenal Supporter Trusts mit Ivan Gazidis. Hat zumindest das Ergebnis hervorgetragen, dass Ivan Gazidis doch noch lebt.
Ja, und er hat aber offensichtlich nichts gesagt.
Genau, es ist im Endeffekt wohl zu der Aussage gekommen, dass eine Entscheidung noch nicht getroffen worden ist, vom Verein auch noch nicht getroffen worden ist. Heute konnte man lesen, sämtliche Bereiche des Arsenal Boards des Vereins werden dann entsprechend unter die Lupe genommen, suchen nach Optimierungsbedarf und was man nicht so alles an Floskeln noch in der höflichen englischen Sprache verpacken kann.
Gähnen, es ist einfach nur noch zum Gähnen.
Ja, es ist definitiv eine sehr, sehr unbefriedigende Situation und ich gebe dir recht, man sollte sicherlich das nicht in derartigen Konstellationen münden lassen, aber es scheint sich tatsächlich insoweit aufgeschaukelt zu haben, dass man es über verbale Auseinandersetzungen über die sozialen Medien jetzt tatsächlich auch hinein in das Stadion trägt. Unabhängig von der schlechten Vorbildfunktion selbiger Personen muss man auch wirklich sich fragen, welchen Sinn und welchen Zweck das haben soll, weil ich mich nicht denke, dass man weder mit den Protesten vorm Stadion noch mit solchen ähnlichen Sachen im Stadion mit Schlägereien oder was auch immer, irgendeine Entscheidung des Boards da erzwingen wird, weil man, glaube ich, selbstverständlich auch bei den Vollidioten mittlerweile gemerkt haben muss, dass das Arsenal-Board da insofern völlig beratungsresistent zu sein scheint.
Es verpufft ja auch. Also es ist ja im Endeffekt, tut sich ja nichts. Also sowohl von der Schnelligkeit als auch von der Entscheidung an sich ändert sich ja nichts. Also es ist jetzt nichts entschieden worden und im Endeffekt ist das bisher alles ins Leere gelaufen. Was jetzt nicht heißt, dass das in irgendeiner Form blöd war, dass man das gemacht hat mit den Protesten. Das ist ja alles schön und gut, aber letztendlich muss man auch sehen, dass es ändert sich nichts bis jetzt. Also eigentlich kann man alles soweit einstellen, die Karten sind offengelegt und der Verein ist am Zug. Und solange der Verein nichts macht, nützt es nichts, das alles nochmal in irgendeiner Form zu wiederholen und zu durchkauen. Es ist alles gesagt. Also die Diskussion ist abgeschlossen. Es gibt keinen Neuigkeitswert und es gibt auch nichts Neues eigentlich mehr zu sagen.
Genau. Deshalb wäre Arsblock sicher heute auch in größerer Ausführlichkeit mit erneut dem Vorteil von gewissen Chipssorten beschäftigt hat. immer wieder.
Bei der Gelegenheit aber hatte ich eine sehr nette Diskussion heute. Pommes oder Kroketten auf Hochzeiten?
Also, auf Hochzeiten ja, Kroketten.
Warum eigentlich?
Weil das ein Touch feiner ist.
Ja, aber die verstehe ich nicht.
Also oder Kompromiss.
Selbstgemachte Pommes sind
ja auch. Ja, gute selbstgemachte Pommes, aber das würde ja voraussetzen, dass die dann da.
Ja, vor allen Dingen, wer sagt denn, dass die Krokette selbstgemacht ist?
Ja, keiner.
Ja, eben, deswegen.
Ja, trotzdem,
nur weil das von der Form anders ist.
Nee, nicht von der Form, weil es einfach ein bisschen feiner wirkt.
Okay.
Ja, aber man könnte sich auf den Kompromiss einigen, ne, zur Hauptspeise die Kroketten und nachher schön zum Mitternachtssnack schön Pommes rot-weiß mit Currywurst.
Ja, der Kompromiss zum Mittag.
Wäre eigentlich kein Kompromiss, wäre die optimale Lösung.
Nee, aber der Kompromiss ist Rosmarinkartoffeln. Weil man weder Pommes noch Kroketten nimmt, das ist jetzt der neueste Trend zu Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen. Ja, noch mit so einer Honigglasur. Egal, wir schweifen ab.
Wir schweifen ab.
Aber generell ist eine gute Krokette
besser als eine schlechte Pommes.
Ja, kommt immer drauf an. Aber ich finde, so richtig selbstgemachte gute Pommes sehen jetzt vielleicht nicht ganz so elegant aus, aber schmecken eigentlich besser als die Krokette.
Schauen wir deshalb auf die nächsten Spieltage.
31 und 32.
Jo, schon wieder ein Jahr fast rum. Ja, wir haben bekanntlicherweise ein Heimspiel gegen West Ham United.
Am Mittwoch. Es sind aber noch 4 Spiele am Dienstag.
Ja, ich wollte jetzt erstmal primär auf uns gucken, aber gehen wir dann aufgrund deines Wunsches kurz chronologisch an. Dienstag können wir auf The Zone sehen, Manchester United gegen FC Everton. Auch keine unwichtige Partie mit Blick auf unsere, in Anführungsstrichen, Champions-League-Ambitionen.
Das stimmt. Ich werde sicherlich allerdings Dortmund gegen Hamburg gucken.
Ist im Free-TV auf Sky, kann man, Sky News HD zeigt es, glaube ich, im Free-TV, also alle nochmal auf Sendersuchlauf gehen, dann könnt ihr das schauen.
Wobei es überschneidet, man könnte sogar die zweite Halbzeit von Man United gegen Everton noch sehen, die fangen erst um 21 Uhr an.
Also es gibt definitiv viele Optionen, den Abend sportlich zu verbringen. Parallel laufen noch Burnley gegen Stoke, Leicester gegen Sunderland und Watford gegen West Brom. Alles keine Straßenfeger.
Ja, Shakespeare spielt aber.
Shakespeare spielt mit Leicester, ja, genau.
Gegen Sunderland. Ich meine, es ist Leicester gegen den Tabellenletzten. Nochmal 3 Punkte drauf, wenn die bei 36 wären, könnten sie mit ein bisschen Glück in die obere Tabellenhälfte gehen.
Skandal.
Und irgendwann hat einer mir gesagt, die könnten absteigen. Ansonsten ist der Dienstag sicherlich zu vernachlässigen. Außerdem, in der Bundesliga gibt es auch einige interessante Spiele, unter anderem Bremen gegen Schalke.
Oh, ja. Dann wollen wir uns dann definitiv dem Mittwoch lieber widmen, wo, wie gesagt, neben unserem Spiel gegen West Ham noch ein paar andere Spiele auf dem Programm stehen. Das wären Hull gegen Middlesbrough, Southampton gegen Palace, Swansea gegen die Spurs, Chelsea gegen City und Liverpool Bournemouth. Auf der Zone könnt ihr dabei Chelsea gegen City natürlich bewundern, wenn ihr es wollt. Aber auch Swansea gegen Spurs, nicht ganz uninteressant.
Na komm, wenn wir ehrlich sind, gewinnt Liverpool, wir müssen gewinnen, Spurs gewinnen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass Chelsea Man City abgesagt wird.
Ja, oder wobei, Chelsea gewinnt.
Oder Chelsea gewinnt. Also. Das wäre eigentlich wahrscheinlich die beste Option, aber gut, ich meine, wir müssen sowohl gegen die Spurs noch spielen, wir müssen auch gegen Manchester United noch spielen. Letztendlich sind Unentschieden oder Punktverluste der Mannschaften vor uns immer gut, unter der Voraussetzung, dass wir selbst die Punkte holen. Deswegen wäre wahrscheinlich sogar besser, wenn Chelsea gegen Man City gewinnen würde.
Definitiv, definitiv.
Gut, und Liverpool-Bournemouth sehe ich derzeit nicht, dass Liverpool sich da einen Ausrutscher leistet. Glaube ich auch nicht, dass die Spurs bei Swansea
was sagen wir
rutschen.
Zu der Begegnung gegen West Ham.
Ja, must win. Also jedes Spiel, also habe ich es eben gerade mit Simon im Interview schon angesprochen, aus meiner Sicht West Ham, Crystal Palace, Middlesbrough müssen 9 Punkte sein, um überhaupt noch in irgendeiner Form ein Wort mitreden zu können. Und dann 9 Punkte, einerseits gut für die Liga und dann würde man mit 3 Siegen in Serie auch in das FA Cup Halbfinale gehen, wo ich dann sagen würde, okay gut, bisschen Selbstvertrauen nimmt man da halt mit in die Partie. Auch weil man natürlich gestern gesehen hat, dass man mit Man City einigermaßen mithalten kann, aber auch nur einigermaßen. Aber ich glaube, es gibt jetzt, wenn man irgendwie noch eine Restchance haben will, auf Platz 4 führt eigentlich ein, ja, keine Ahnung, im Endeffekt führt nichts gegen 9 Punkte aus den nächsten 3 Spielen vorbei. Zumal wir auch im Vergleich zu den Mannschaften davor, die deutlich schlechtere Torverhältnis haben. Also 3 deutliche Siege wäre sogar noch besser. Aber 9 Punkte, ja, gut. Müssen wir uns dran messen. Wenn es 9 Punkte sind, alles super. Wenn es die nicht werden, können wir, glaube ich, einpacken.
Ja.
Ich meine, wenn wir bei 60 Punkten nach 31 Spielen plus das Nachholspiel gegen Leicester eben, das wir noch haben, und gegen Southampton, klar, hängen wir mal ein bisschen hinterher, aber ich meine, ganz ehrlich, gegen West Ham auf 14, Crystal Palace auf 16 und Middlesbrough auf 19 kann man schon 9 Punkte erwarten, auch wenn jetzt Palace gegen Chelsea gewonnen hat am Wochenende, aber ganz ehrlich, es führt kein Weg vorbei. Also, wenn man jetzt so sagt, man will in die Champions League noch rein, ist, glaube ich, das die Losung. Und Liverpool hat auch unangenehme Spiele mit Bournemouth und dann am nächsten Wochenende gegen Stoke. Gut, ich glaube, Liverpool ist dann die Mannschaft, die man am ehesten noch abfangen kann.
Vor allen Dingen, weil man auf Liverpool 2 Spiele Rückstand hat derzeit.
Aber auch 8 Punkte schon hinten dran.
Ja, aber auch 8 Punkte hinter allem. Also ist alles nicht befriedigend derzeit. Da können wir sicherlich oder haben wir sicherlich Einigkeit drüber. Und die Frage ist natürlich klar, von den Tabellenpositionen, von der Ausgangslage müssten eigentlich 9 Punkte drin sein. Die Frage ist einfach nur, ob die Mannschaft das momentan in sich hat.
Ja, ist ja egal. Also wir reden ja jetzt erstmal hypothetisch nur, was das Idealziel wäre.
Ja gut, aber ich meine, das Idealziel ist da eigentlich auch das, was eigentlich dass das das absolute Minimum schon ist, weil es einfach sich so anhört, aber es ist momentan einfach eine Situation, wo man auch wirklich nicht so richtig weiß, wie man so ein Spiel einschätzen soll oder wie man das im Vorhinein auch vielleicht betrachten oder bewerten kann. Es ist unheimlich schwierig, in den Spielvorberichten auch nur ansatzweise irgendeinen Weg zu finden, sich das schön zu schreiben, schön zu reden, in irgendeiner Weise kreativ vielleicht eine Idee zu haben, wie man das Ganze siegreich gestalten kann.
Früh in Führung gehen und möglichst kein Gegentor in den ersten 15 Minuten.
Genau, ein Tor mehr schießen als der Gegner.
Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber gut, ich meine, West Ham ist doch, also West Ham musst du doch zu Hause schlagen.
Ja, muss man wohl. Bei West Brom muss man auch gewinnen.
Das stimmt. Und gegen Watford zu Hause wollten wir auch gewinnen.
Genau, wir wollten schon so vieles diese Saison.
Ja, aber ich denke mal, also gut, ja, Koscielny fehlt jetzt zwar am Mittwoch, also würde ich mal drauf tippen.
Ja.
Und ansonsten denke ich, ist das einfach unverändert wahrscheinlich.
Chamberlain und Ramsey angeblich mit einer Chance zurückzukommen.
Werden aber nicht von Anfang an spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht Giroud von Beginn an, weil er gegen West Ham eigentlich immer ganz gut trifft. Würde ich mir sogar, glaube ich, fände ich es, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, müsste man mal schauen. Welbeck auf rechts, Özi Mitte, Alexis links, Giroud vorne.
Wäre eine Variante, ne?
Wir haben so viele Varianten, das ist ja das Problem.
Ja, wo wir jetzt gerade mit der Giroud...
Iwobi vielleicht auch.
Variante kommen. Sio Worket und der Jubel nach dem Ausgleich gestern gegen City, das war doch irgendwie komisch, oder?
Ja, ich hatte ihn ja schon ausgewechselt zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber... Ja, zu Recht. Gut. Aber es war doch schon irgendwie, also völlig ohne Glauben... Also es war so ein Freundschaftsspiel-Ding, ne?
Ja, das ist jetzt mir egal. Also wie der jubelt, ist mir Wumpe des Tors gefallen. Also ja, ich weiß was, ich kann es verstehen, wenn sich Leute da jetzt drüber echauffieren und sagen, der muss mehr jubeln.
Ja, nicht nur er,
sondern alle
anderen ja auch.
Ja, aber gut, was soll's.
War irgendwie komisch.
Gut, also nochmal drüber gesprochen. Mittwoch gegen West Ham auch mal bitte genau gucken, wie jeder Einzelne jubelt.
Ja, bitteschön, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Apropos eine Sache noch, die wir eben vergessen haben bei der Nachbetrachtung des Man City-Spiels. Ich war sehr angetan und überzeugt gestern von Nacho Monreals Leistung auf links. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, war
wieder ein Schritt nach vorne im Vergleich zu den eher mäßigen Spielen, die er zuletzt gemacht hat.
Vor allem auch gemessen an der anderen, an den anderen Abwehrleistungen seiner Kollegen. Bellerin steht ja derzeit auch so ein bisschen neben sich.
Seitdem er die komische Frisur hat. Ja,
irgendwie witzigerweise
hängt das zusammen. Die behindert ihn
ein wenig. Ja, das zieht ihn so ein bisschen nach hinten. Ich glaube, das nimmt ein bisschen Geschwindigkeit weg. Das
zieht ihn runter.
Sonst hätte er Sané noch gekriegt in dem Sprintduell.
Ja, gut, das ist auch ein anderes Thema. Also ich glaube, dass, um das noch rund zu machen jetzt für den Spieltag 31, aufgrund der Konstellation auch der anderen Spiele sind wir zum Siegen verdammt. Auf alle Fälle.
Genau. Werfen wir also einen Blick auf gleich den darauffolgenden Spieltag am Samstag, Sonntag und Montag. Um es gleich vorwegzunehmen, wir spielen erst am Montag.
Boah, einen Tag mehr Pause als die anderen.
Das müsste uns einen erheblichen Vorteil verschaffen. Bei Crystal Palace, wie wir gerade schon kurz angedeutet hatten.
Und auch keine lange Anreise.
Keine lange Anreise. Eigentlich alles optimal für einen Sieg. Am Samstag haben wir dann noch die Spurs gegen Watford, City gegen Hull, Borough gegen Burnley, Stoke gegen Liverpool, West Brom, Southampton, West Ham, Swansea, Bournemouth, Chelsea. Zu sehen sind dort auf der Zone 3 Spiele, und zwar die Spurs gegen Watford, Stoke gegen Liverpool und Bournemouth gegen Chelsea.
Haut einen jetzt nicht so vom Hocker, ne?
Ja, geht alles so, ne? Am Sonntag haben wir dann Sunderland United, Everton, Leicester, beides auf der Zone, und unser Spiel dann am Montag, den 10.04. bei Palace, ist auch live auf The Zone zu sehen.
Würde ich ja mal ganz fest behaupten, dass Crystal Palace Arsenal da das Topspiel ist des Spieltags. Aber eine richtig, richtig müde Ansetzung.
Ja.
Aber im Grund, was anderes zu machen.
Da hat einer ganz schlecht gewürfelt, genau. Also von daher, bis Montag mal warten und dann sich das Spiel angucken, den Rest vielleicht geschliffen ignorieren.
Finde ich jetzt aber gut, dass wir wieder häufiger montags spielen, weil das ein ganz guter Tagesausklang ist. Ich habe immer so Probleme sonntags, wenn das von 5 bis 7 ist. Es ist so habe ich gestern wieder gemerkt, der Tag ist so zerhackt. 17 bis 19 Uhr, weiß nicht, esse ich vorher, esse ich danach, esse ich währenddessen. Ja, dann das ist 2015 ist Tatort, gestern aus Münster gewesen.
Sehr gut ist mit den höchsten Einschaltquoten, die der
Tatort hier hat. Aber diese 17, 19 Spiele zacken es immer so ein bisschen. 16, 18 ja. finde ich super, danach hat man dann noch den Abend. 13 ist sowieso gar kein Problem, 14, 30 auch. Aber diese 17 Uhr sonntags ist immer nur noch eins gegen Man United bis so weiteres.
Ja.
Ich wollte es mal gesagt haben. So 21 Uhr ist super, kann man in Ruhe Feierabend machen, hat noch genug Zeit zum Essen, kann sich seelisch drauf vorbereiten. Und danach schläft man wieder nicht, weil man sich die ganze Zeit aufregt.
Genau, also auch das hat Nachteile.
Ja.
Ja, definitiv. Gut, haben wir noch irgendwas, was wir noch zwingend besprechen müssen, aus deiner Sicht? Irgendwas, was noch untergegangen ist in der Nachbetrachtung City oder...
Ich habe ehrlich gesagt nicht viel mehr mitgekriegt gestern, weil ich dann direkt nach dem Spiel schnell ein paar Fragen vorbereitet habe für Simon und dann heute keine Zeit hatte, wirklich mich mit der Nachbetrachtung zu beschäftigen. Aber ich würde sagen, es wird Zeit, dass der Verein sich entscheidet.
Genau, wir haben auch eine Wette laufen insofern. Also wer ja doch.
Ah ja, stimmt.
Die Bierwette.
Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich immer tagsüber das Internet meistens ja ausschalte, weil ich an der Dis sitze und dann meistens wenig mitkriege.
Ja,
aber macht
faule jetzt Ausreden, wenn du die Wette verlierst. Ja. Also folgendermaßen, wer zuerst die News von Wenger als Trainer entlassen oder verlängert nicht oder verlängert, wie auch immer, mitbricht und dem anderen zuerst schreibt, der hat quasi die Wette gewonnen und kriegt ein leckeres, schönes, großes Pint im James Pub.
Ja, spendiert. Ich gebe zur Not eins aus.
Also ja, ich weiß, der ist ja der Spaß nicht dabei.
Ja, aber ich glaube, ich bin da einfach, ich bin momentan nicht so dauer online. Das wäre dann bei mir eher ein Zufallstreffer.
Das soll es ja auch geben.
Ja, gut.
Tja, ihr könnt auch Wetten abgeben, wer von uns das als erster mitkriegt.
Ja, jetzt habe ich ja zu viel Preis gegeben. Das macht ja dann keinen Sinn. Wir werden ja alle auf dich wetten.
Ihr könnt auch.
Kluge Wettbüros würden gar kein Geld mehr annehmen.
Ja, aber wie auch immer, wer die erste gelbe Karte für ein übles Foul von der Seite bei dieser Aktion bekommt.
Schaka.
Ja, und ob Erwin nochmal die rote Karte zeigt, all das ist möglich in dieser Konstellation. Und
ob das Gandasaurus auch machen würde?
Ja, das ist die Frage, ne?
Der ist ja auch unscheinbar, ne? Der positioniert sich auch nicht.
Ich finde, Gandasaurus hat auch noch keine Kante bezogen in dieser ganzen Debatte.
Nee, überhaupt nicht.
Weder sieht man ihn vorne bei den Fanprotesten, noch hat er sich in der Schlägerei zwischen die Leute gestellt oder dran teilgenommen.
Ja.
Was macht Gandasaurus eigentlich?
Ich glaube, es ist ja auch Ivan Gazidis, der da drunter steckt.
Ja, das würde
definitiv. Das ist auch ein Grund, warum man den nie sieht, beziehungsweise man weiß nicht, wo der ist.
Der ist immer direkt im Geschehen mit drin, der hört alles, ne? Nur er lässt sich nicht quasi nur in Inkognito abbilden. Eigentlich eine richtig gute Idee, die könnten wir doch mal verbreiten.
Ja. Gut.
Wir denken drüber nach, bis zur nächsten Episode. Insofern und bis dahin könnt ihr uns natürlich aber auch kontaktieren für alles, Lob, Kritik, Kommentare oder Anregungen oder wenn ihr mal zu Gast sein wollt im Podcast, so wie Simon das heute war. E-Mail an germgunners@googlemail.com, Twitter felix@minisplus, mich @germgunners, gegebenenfalls mit dem Hashtag GGPodcast, wenn wir es leichter zuordnen können sollen. Facebook.com/germgunner oder einfach über die Website direkt germgunners.com, dort die Comments oder ihr findet dort auch nochmal sämtliche Kontaktwege aufgelistet. Wir werden den nächsten Podcast sehr wahrscheinlich in absehbarer naher Zukunft machen, wenn die nächsten Spiele vorangeschritten sind.
Ja, je nachdem, wie die laufen, ob wir Lust haben.
Genug Gesprächsstoff gesammelt haben, aggressionsweise oder nicht, ob es da eine Entscheidung gefallen ist, all das wird davon abhängen. Aber wie gesagt, im normalen Rhythmus werdet ihr auf jeden Fall einen Podcast bekommen. Und wir...
Ansonsten 16 Uhr Prügelei Domplatz in Münster.
Genau, weil da, genau.
Im Arsenal-Trikot. Das habe ich jetzt auch wieder gesehen, bei irgendeinem Fußballspiel am Wochenende war das, dass irgendwelche Hooligans wieder sich verabredet hatten, aber die Polizei hat das irgendwie aufgedeckt.
Ja, waren bestimmt die Preußen-Fans, ne? Die spielen übrigens jetzt gegen Lotte bald.
Genau.
Ne?
In Hannover war das bei Union Berlin.
Meine Güte. Da
haben sich Hooligans einfach so verabredet.
Ja, der... Fußballsport scheint momentan wenig herzugeben für alle Beteiligten, scheinbar. Außer man ist Bayern-Fan und wie langweilig muss es eigentlich sein, Bayern-Fan zu sein?
Ja, ich habe da am Wochenende mit einem Bayern-Fan auch Konferenz geguckt und die Frage habe ich auch gestellt.
Und wie, was war die Antwort?
Ja, ich glaube, es ist langweilig, aber es kann ja langweilig, kann ja auch, muss ja nicht schlecht sein. Ja, es ist halt so, du freust dich halt nicht mehr bei Toren, ne? Also, ich freue mich, ich würde mich über ein 6-0 noch freuen, wenn das jemand macht.
Tierisch, Arsenal. Tierisch.
Ja, bei Bayern, keine Ahnung, aber Walcott freut sich ja nicht mehr über ein 1-1.
Ja. Tja, wenn ihr euch weiterhin freut über den Podcast, dann hört einfach doch auch nächstes Mal wieder rein. Und ja, wir verabschieden uns für heute. Macht's gut, schönen Montagabend noch und bis nächstes Mal.
Tschüss.